Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1778. Der Navigator, der die Eiswände durchquerte. Unbekannte Welten jenseits der Antarktis. Die fantastische Reise des William Morris. Teil 1. Ins Deutsche übersetzt und vorgelesen von Andreas Köhler. Kapitel 1. In die Antarktis. Mein Name ist William Morris und die Geschichte, die Sie gleich hören werden, wird wahrscheinlich die derzeitige Art und Weise, die Welt zu sehen, verändern. Ich weiß, dass die meisten Menschen sie für unglaublich halten werden. Und glauben Sie mir, selbst nachdem ich dieses Abenteuer erlebt habe, nachdem ich es mit meinen eigenen Augen gesehen und mit all meinen Sinnen erlebt habe, war es auch für mich selbst unglaublich. Aber die Beweise sind unwiderlegbar für diejenigen, die sie sehen wollen, und die Erinnerungen unauslöschlich. Solche Beweise werden vorgelegt werden, und auch die Wissenschaft wird ihre Sichtweise ändern. Ein anderer Weg wird im menschlichen Geist für immer geöffnet werden. Was mein persönliches Leben angeht, so war ich Mitglied der Continental Navy, wie die amerikanischen Seestreitkräfte im Unabhängigkeitskrieg genannt wurden. Ich war mit Lucy verheiratet und wir dachten daran, die Familie zu vergrößern, aber der Krieg verschob jeden Plan, wie er es gewöhnlich tut, mit jenem Schmerz, den man wahrscheinlich empfindet, wenn man die Wurzel des leuchtenden Baumes schneidet, der dem Garten Leben gibt, jenem immensen Schmerz, der dazu führt, dass man sich von seinen Lieben entfernt und selbst in die Hölle geht. In einer friedlichen Nacht nach der Kapitulation von Saratoga segelten wir durch den nördlichen Atlantik und umrundeten die Inseln auf unserem Weg zum Hafen von Charleston. Der Vollmond war das einzige Licht, das unseren Weg erhellte, und in dieser Nacht entstanden unter den Jungs bei ein wenig Whisky tausende von Geschichten und Anekdoten, um die Ängste eines rohen Krieges zu beruhigen. Schon damals war die Rede von James Cooks Reisen und seiner Besessenheit, den antarktischen Kreis zu überqueren, obwohl nicht klar war, wer hinter seiner Finanzierung stand oder warum diese Besessenheit. Da ich nicht sehr tief in das Thema eingetaucht war, hatte mich der Vortrag nicht genug gefesselt. Ich schenkte ihm keine große Aufmerksamkeit und die Jungen erzählten weiter. Kapitän Butler, der in der Gruppe ein hohes Ansehen genoss, stimmte in die Segelgeschichten ein, indem er sagte, dass es irgendwo am Polarkreis eine Passage geben könnte, welche die Verbindung zu anderen Welten sein könnte, und er sagte dies ernsthaft und ohne zu zögern. Meine Aufmerksamkeit richtete sich auf ihn, und wir fünf oder sechs in der Kabine waren sprachlos, als wir seine Geschichte hörten. Wir erwarteten, dass er sagen würde, es sei ein Scherz, aber das geschah nicht. Wir konnten nicht glauben, dass ein Kapitän ernsthaft behauptete, dass es hinter dem Polarkreis Länder geben könnte. Butler sagte, er wisse aus guten Quellen auf höchster Ebene, dass sie forschten und Reisen finanzierten, um das raue Klima und die Barrieren in den südlichen Breiten zu durchdringen, um mögliches Land und vielleicht eine Zivilisation jenseits des antarktischen Kontinents zu finden, und dass sie es eilig hätten, diese Missionen durchzuführen, da zahlreiche zivile Seefahrer das Gebiet umkreisten und sie es nicht gut fanden, wenn jemand anderes daherkam. Die Geschichte war sogar noch länger und äußerst detailliert, und er erzählte außerdem, dass er mit eigenen Augen eine Karte gesehen hatte, auf der die Koordinaten angegeben waren, die die Öffnung eines solchen Ganges sein könnten. Und obwohl er von dieser Geschichte überwältigt war, und ich denke die anderen auch, konnten die Müdigkeit und der Stress, die durch einen Kriegskonflikt entstanden waren, nicht überwunden werden. Es war der perfekte Moment des Glücks, der einen Durchbruch des Friedens erschuf, um ein paar Stunden schlafen zu können. Die Zeit verging, und nach dem berühmten Krieg wurden viele der von der Continental Navy verwendeten Schiffe vermietet, zerstört, gekapert oder verkauft. Da ich zu dieser Zeit wirtschaftlich gut gestellt war, vor allem nach einem Krieg, den man als triumphal bezeichnen könnte, wenn man das nach einem Krieg überhaupt so nennen kann, machte ich ein Angebot für eines dieser Schiffe und konnte es behalten, obwohl meine Kollegen mich dafür immer verspotteten, weil der Preis für ein so altes Schiff ihrer Meinung nach lächerlich hoch war. Nach Butlers Geschichte weckte die Idee der Entdeckungsreise in den Süden noch mehr Interesse in mir, das Schiff zu ersteigern und zu behalten, obwohl es Reparaturen brauchte und daher etwas mehr Geld. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, denn ich empfand es als eine Investition. Auch wenn ich die wirklichen Gefahren einer solchen Reise nicht kannte, musste ich mich mit einer guten Navigationsausrüstung ausstatten. Obwohl Lucy über diesen Plan nicht glücklich war, plante ich, Charleston bis Ende November zu verlassen und mit einigen Zwischenstopps direkt zum antarktischen Kontinent zu fahren. Als ich die Idee hatte, das Team zu gründen, habe ich mit ehemaligen Kollegen gesprochen. Einige von ihnen hatten die lächerlichsten Ausreden und ich kann es ihnen auch nicht verdenken. Die Idee einer solchen Reise war wirklich nicht ermutigend. Zwei von ihnen, die an jenem Abend dabei waren, als Butler seine Geschichte erzählte, wollten sofort mitmachen, als ich ihnen von dem Plan erzählte. Das Schwierigste war jedoch, Butler zu überzeugen, der aufgrund seiner Erfahrung und Führungsqualitäten über Navigationskenntnisse verfügte und auch die Koordinaten kannte, zu denen wir fahren sollten. Nachdem ich einige Wochen lang Mut gefasst hatte, nahm ich Kontakt mit dem Kapitän auf, um ihm von meinem Projekt zu erzählen und ihn in die Gruppe aufzunehmen. Es war schwierig, den Kapitän von einem solchen Plan zu überzeugen, und obwohl ich in seiner Stimme eine gewisse Begeisterung wahrnahm, lehnte er mein Angebot ab. Und so blieb es eine Zeit lang. Unerwartet tauchte er am Morgen des 11. Oktober mit einem anderen Begleiter namens Find bei mir zu Hause auf. Er hatte Karten dabei, die ich noch nie gesehen hatte, und war voll mit Dokumenten, die nur wenige Augen gelesen hatten. Er sagte mir, dass er das Geschäft akzeptiere, aber auch bereit sei zu akzeptieren, dass es sich nur um eine Hinreise handeln könne. Da verstand ich, dass wir diese Reise professionell durchführen mussten. Das Abenteuer konnte beginnen. Kapitel 2: Die Wächter. Nach einem solchen Satz des Kapitäns legten wir die Einzelheiten fest und einigten uns auf ein Abfahrtsdatum. Es würde der 14. November sein. Sein mysteriöser Partner Find, wie er sich vorstellte, würde ebenfalls mitfahren. Mein Schiff würde sogar schon einen Monat vorher fertig sein. Es waren Tage mit viel Angst und wenig Schlaf, mit viel Lektüre und Besprechungen mit dem Team über die Reise, die wir planten. Wir träumten von den unglaublichsten Abenteuern, aber die Realität sollte jede Fiktion oder Vorstellung übertreffen. Am 12. November, nur 2 Tage vor der Abreise, erschien Find an meiner Tür mit einem anderen Mann, der noch mysteriöser aussah als er. Ganz in Schwarz gekleidet und mit einem seltsamen Akzent sagte er mir, dass es dringend sei, und ich ließ sie in meine Wohnung. Find hatte eine Aktentasche dabei, die er sofort nach dem Eintreten auf einem Tisch öffnete. Darin befanden sich mehrere Schriftstücke, aus denen er eine Art altes Manuskript hervorzog und begann, einen Teil davon zu rezitieren. Auf Verlangen unterzeichne ich in großer Wichtigkeit, hier auf Begehren unserer Herren, dass die Pforten des Wissens für diejenigen verschlossen werden, die es ablehnten, Teil unseres glorreichen Weges zu sein und Vorrechte zu erhalten. Der Text ging noch einige Zeilen weiter und dann wurde zum Schluss das sogenannte Poem Regius zitiert. Als er seine Lesung beendete, bemerkte ich, dass es schien, als befände er sich in einer Art Initiationsritus, woraufhin Find einen Kommentar abgab: Genau, Genosse, genau diejenigen, die diese Initiation nicht bestanden haben, sind die Ausgegrenzten. Besser gesagt, wir sind die Ausgegrenzten. Find, forderte ich, bitte erklären Sie mir das ein wenig. Ich verstehe gar nichts. Was bedeutet dieser Text und was hat er mit unserer Reise zu tun? Hören Sie, sagte Find. Ich werde Ihnen ein wenig die Situation erklären. Dieses Manuskript gehört den Wächtern, wie wir sie nennen, oder, wie sie sich selbst nennen, den Sonnengöttern. Und sie haben durch Butler von eurer Reise erfahren. Die hohen Sphären sind sich dessen bewusst und es macht sie nicht glücklich. Aus diesem Manuskript geht hervor, dass sie niemanden auf Verlangen des Lords aus diesem Land herauslassen werden. Die Situation konnte nicht schlimmer werden. Ein Abenteuer, das wegen des rauen Wetters und allem, was aufgrund von Naturereignissen passieren konnte, schon riskant genug war, wurde nun durch diese unbekannten Feinde ergänzt. »Wer sind diese Wächter?«, fragte ich. Finn lief im Kreis herum und sein seltsamer Freund öffnete zum ersten Mal den Mund, unterbrach ihn und sagte, dass diese Wächter nicht glücklich über unsere Reise seien und dass dies das Einzige sei, was sie mir sagen könnten. Finn empfahl uns dann, das Ganze abzubrechen, da es nicht wert sei, unser Leben zu riskieren. Er sagte es in einem drohenden Ton, woraufhin ich sie aufforderte, mein Haus zu verlassen. Sein seltsamer Freund schaute mich trotzig an und sie gingen. Nach ein paar Minuten versuchte ich, mit Butler zu kommunizieren, um ihn zu fragen, was vor sich ging und die Situation dieses seltsamen Besuchs zu kommentieren. Butler antwortete nie, weder an diesem noch an den folgenden Tagen. Ich versammelte das Notfallteam, um zu analysieren, wie es weitergehen sollte. Dieser Reiseplan wurde immer düsterer und unheimlicher, aber eine innere Kraft drängte mich zum Weitermachen. Der Durchgang zu anderen Ländern wurde immer realer, aber auch gefährlicher. Wir trafen uns mit dem ganzen Team. Butler war nicht da. Seit Wochen wusste niemand etwas von ihm. Er war verschwunden. Ich erzählte ihnen die ganze Geschichte über den Besuch von Finn und seinem Partner, auch über das Manuskript. Walter sagte, er habe etwas über die Wächter gehört, aber er sei sich nicht sicher, wer sie wirklich seien oder ob es sich um eine geheime Organisation handele. Die Situation war alles andere als ermutigend. Butler tauchte nicht auf und der Plan schien ohne ihn nicht durchführbar zu sein. Ganz abgesehen von dem Risiko, dass er gegen eine unbekannte Organisation mit sich zu bringen schien, die uns verfolgte, ohne dass wir den Hafen überhaupt verlassen hatten. Wir beschlossen, die Reise erneut zu verschieben, bis wir Butler finden würden. Wir würden am nächsten Tag nochmals versuchen, ihn in seinem Haus zu finden. Doch wie erwartet war es uns nicht möglich, Butler zu finden. Und die Chancen auf die Reise wurden minütlich zerstört, verbunden mit der Sorge um den Verbleib des Kapitäns. Das Team kommunizierte auch mit anderen bekannten Personen und Mitgliedern der Seestreitkräfte. Niemand wusste etwas über ihn. Es schien, als wäre er vom Erdboden verschwunden. Als der 14. November kam und der Plan bereits abgesagt war, klopfte jemand an meine Türe und zu meiner größten Überraschung war es Kapitän Butler mit Proviant, Landkarten und allem Nötigen für die Abreise. Und er kommentierte das Ganze wie selbstverständlich mit den Worten: »Es ist Zeit zu gehen, Kamerad.« Ich fragte ihn so oft wie möglich, wohin er gegangen war, und ich musste ihm auch die seltsamen letzten 2 Tage erklären, die das ganze Team verbracht hatte. Er sah mich sehr kalt an und meinte, das war zu erwarten. Ich musste mich aus Sicherheitsgründen verstecken, um die für den Plan benötigten Dokumente zu schützen, insbesondere diese Karte, während ich diese auf dem Tisch in meinem Wohnzimmer entfaltete. Sie war riesig. Es gab Land, das ich noch nie gesehen hatte. Butler wies mich an, das Team zu sammeln und dass wir heute noch aufbrechen müssten. Ich fragte ihn, ob er die Wächter kenne, und er erzählte mir, dass er eine Menge zu erzählen habe. »Die Geschichte ist nicht die, die uns erzählt wurde, William. Die Erbauer der Pyramiden und eine andere Rasse, die sie ebenfalls Wächter nennen, haben kein Interesse daran, dass wir den Südpol überqueren.« Er sagte mir, dass sie über Finn, der ihn verraten habe, von unserem Reiseplan erfahren hätten und dass die Reise heute stattfinden müsse, sonst würden wir es nicht schaffen. Er erklärte außerdem, dass wir später viel Zeit haben würden, um mir mehr Details über all das zu geben, sobald wir segeln. Ich beeilte mich, das gesamte Team zu versammeln und als wir alle beisammen waren, verließen wir den Hafen von Charleston. Wir hätten noch ein paar Zwischenstopps, bevor wir die gefrorenen Gebiete des Südens erreichten. Kapitel 3. Wir haben die Wände durchquert. Letztendlich setzten wir im Hafen von Charleston die Segel. Kapitän Butler leitete dieses Abenteuer, bei dem wir mit einigen Zwischenstopps rechneten, um mit genügend Proviant anzukommen. Wir würden die kalten antarktischen Gewässer in höchstens 140 bis 150 Tagen erreichen. Als wir aufbrachen, waren wir alle in einer Mischung aus Aufregung und Panik nach allem, was wir in den vergangenen Tagen erlebt hatten. Wir waren uns auch nicht ganz sicher, warum Butler sich auf diese Weise versteckt hatte. Waren wir die Feinde einer Macht geworden, der wir tatsächlich gegenüberstehen würden? Butler erwähnte auch eine andere Rasse. Worauf hatten wir uns da eigentlich eingelassen? Die Tage vergingen und alles lief sehr gut. Wir hatten reichlich Proviant dabei und die Kameraden ermutigten sich gegenseitig. Abgesehen von einigen sporadischen Stürmen hielt das Schiff den Winden sehr gut stand. Bei der Überquerung des Äquators legten wir einige Zwischenstopps ein und füllten unsere Vorräte auf Anraten des Kapitäns auf, der uns mitteilte, dass die Reise länger dauern würde, als wir erwartet hatten, falls wir den Südpol überqueren könnten. Wir konnten auch einige Kisten mit Flaschen Alkohol mitnehmen. Obwohl die Hitze der Tropen uns zu dieser Zeit nicht klar denken ließ, wussten wir doch, dass Zeiten der Dunkelheit und Kälte in den schwarzen Gewässern des Südens näher rückten. In der zweiten Nacht nach dem Auslaufen aus dem letzten Hafen direkt in die Antarktis stand ich an Deck, schaute auf den Horizont und dachte über dieses Abenteuer nach. Mir kamen alle Erinnerungen in den Sinn, alles, was ich zurückgelassen hatte und auch, ob es das wirklich wert sei, sich gegen einen Mächtigen zu stellen. Ich hatte ein inneres Feuer der Neugier, wollte wissen, wie diese Passage aussah und ob es wirklich möglich sei, sie zu durchqueren. Ich fragte mich, was dahinter liegen würde. Während mir all dies durch den Kopf ging, näherte sich Butler. »Schon kalt, Kamerad?« fragte er mich. »Du kannst dir nicht vorstellen, was dich noch erwartet.« »Warst du also schon mal dort?« fragte ich erneut. »Wo meinst du, in den südlichen Gewässern?«
»Ja, natürlich«, bestätigte Butler.
»Die Geschichte, die du an diesem Abend erzählt hast, handelte sie von dir?«
»Ich war dort, William. Ich habe diese Passage mit meinen eigenen Augen gesehen. Deshalb werde ich gesucht.«
Alle Zweifel verließen meinen Geist. Der Kapitän erzählte mir dann ausführlich von seiner vergangenen Reise. Mir ging ein Licht auf und beleuchtete meine Neugierde. Ich konnte es kaum erwarten, ihn mit Fragen zu löchern, aber er stoppte mich genau dort, als ob er meine Gedanken lesen könnte. Dann sagte er mir, »Mach dir keine Sorgen, William. Du wirst es auch sehen. Du wirst sehen, was ich mit meinen Augen gesehen habe, und du wirst es auch nicht glauben, und ich spreche nicht nur von der Passage. Aber ich möchte nicht darüber sprechen, bevor wir nicht dorthin kommen können.« Der Kapitän beendete das Gespräch im besten Moment. Ich hatte so viele Fragen, wie der Hörer in diesem Moment haben wird, und ich versichere Ihnen, dass sie zu gegebener Zeit beantwortet werden. Die Faszination fraß mich innerlich auf, und mein Gesicht hatte die gleiche Farbe wie die rötliche Sonne, die am Horizont zu erscheinen begann. Nach 138 Tagen befanden wir uns in den eisigen Gewässern, und der plötzliche Unterschied war entsetzlich. Das Wasser war dunkel. Und so dunkel wie die Wellen, die uns von einer Seite zur anderen schaukelten, so sehr verschlimmerte sich der Sturm, der uns seit 8 Tagen verfolgte. Der Kapitän war ruhig, und das gab uns eine gewisse Sicherheit. Doch jedes Mal, wenn eine Welle gegen unser Schiff schlug, konnten wir uns in Gedanken nicht mehr an das warme Zuhause erinnern, das wir hinter uns ließen. Doch ich war zuversichtlich für diese Mission. Irgendwie wusste ich, dass sie uns ihre Früchte bescheren würde. Wir passierten einen riesigen Berg, der uns als Orientierungspunkt diente, wo sich warme und kalte Winde sogar unter dem Schnee mischten. So fremdartig wie die Gewässer sind, auf denen wir segelten, so sehr schwierig ist es, diesen Schauplatz zu beschreiben. Er ist einfach einzigartig. Er hat eine Schönheit, die betört, selbst wenn man sich bewusst ist, dass eine einzige Sekunde genügt, um gegen die gewaltigen Massen aus Eis, die herumtreiben, sein Leben zu verlieren. Wir segelten nun parallel zu einer sich riesig aufgetürmten Eiswand. Wir berechneten, dass sie zwischen 80 und 90 Meter hoch sein würde, und an einigen Stellen gab es sogar noch höhere Spitzen, aber es war unmöglich, diese zu sehen. Der Eisregen war bis zu einer gewissen Höhe zu sehen, und was uns auffiel und unsere Aufmerksamkeit erregte, mit Ausnahme des Kapitäns, der das schon erlebt hatte, war diese rötliche und gelbe Farbe, die manchmal am Horizont auftauchte, als ob dahinter ein wütendes Feuer eines Waldes tobte. In der Nähe dieses riesigen Berges fielen Eisblöcke wie saugfähige Watte auf eine Matratze aus Schnee und bildeten einen steilen Abhang, an dem der Schnee schmolz und in Kaskaden ins Meer floss. Dieses imposante Bild mit der Spiegelung des Feuers im Hintergrund würde, wenn man es auf einem Gemälde darstellen könnte, Millionen kosten, um es zu bekommen.
Dieser Anblick überwältigte mit einer außergewöhnlichen Schönheit und eine gespenstische Stille bekleidete das einsame Schiff, welches das Team The Secret zu nennen beschloss. Das Wetter war grausam. Es gönnte uns keine Atempause. Wir kämpften täglich gegen die Wellen und den Wind, gegen die Gefahr eines Zusammenstoßes mit den großen Eismassen und gegen das Wasser, das wie ein ewiger Schrei vom Himmel auf uns herabfiel. Wir beschlossen dann, uns wieder dem riesigen Berg zu nähern. Die seltsame Hitze, die von dem schmelzenden Eis rundherum ausging, erweckte den seltsamen Eindruck, dass es nicht dorthin gehörte, dass es nicht da sein sollte, aber es schien sogar ein anderes Klima zu erzeugen. Wir beschlossen mit dem Kapitän, es so weit wie möglich zu umfahren und diesen seltsamen Teil vor den riesigen Eisbarrieren gründlich zu untersuchen. Butler schrie meinen Namen und rief mich an Deck. Ein Durchgang öffnete sich hinten zwischen den riesigen gefrorenen Wänden. Das Glück, das uns einhüllte, war unerklärlich. Aber wir wussten, dass wir nicht lange dort sein würden. Butler zögerte keine Sekunde und wir waren alle fassungslos, als das Schiff in diese Richtung fuhr. Der Kapitän schien zu wissen, was er tat, und ließ das Schiff parallel zur Steilwand fahren, und dann zog uns eine Art Strömung ins Innere, ohne dass wir auch nur zweimal darüber nachdenken konnten. Wir wurden von einer enormen Kraft mitgerissen. Die Angst lähmte uns. Mehrmals streiften wir die Ränder der Wand. Die ganze Panik dauerte 3 oder 4 Minuten, aber uns erschien sie wie eine Ewigkeit. Plötzlich, und sobald wir auf diese Strömung segelten, die uns mit sich zog, schien Ruhe in unsere Umgebung einzudringen. Der Sturm legte sich, und obwohl die Kälte noch peitschte, war sie nicht mehr überwältigend. Wir befanden uns in einer unerklärlichen Ekstase. Die enge Passage öffnete sich mehr und mehr und gab den Weg frei in ein offenes Meer. Meine Augen haben nicht gelogen, obwohl ich mehrmals an ihnen gezweifelt habe. Der Kapitän rief, »Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft!« Und wir alle feierten voller Überraschung und Erstaunen. Wir befanden uns in Gewässern, die nur sehr wenige erreichen, zumindest glaubten wir das in diesem Moment. Das dunkle Wasser begann sich zu lichten, die Eiswände waren noch sichtbar, verloren sich aber in der Ferne. Die Sonne, die unsere Heldentat betrachtete, ging am Horizont unter. Es war Zeit zu triumphieren. Ich versammelte das Team auf Anweisung des Kapitäns, der uns alle mit großer Ernsthaftigkeit ansprach. Er wollte eine wichtige Mitteilung machen und begann damit, dass er sagte, dass das, was er mitteilen würde, weder ihn noch das Team noch die uns bekannte Erde beträfe, die wir hinter uns ließen. Es betreffe die gesamte Menschheit und ihre Vergangenheit. Kapitel 4 – Der Krieg hinter den Wellen. Als wir alle schweigend auf die Worte des Kapitäns warteten, der uns etwas Einzigartiges erzählen wollte, tauchte ein kolossales Schiff auf und schien direkt auf uns zuzukommen. Einer der Männer sprang auf, um zu schauen, was er erkennen konnte, und rief, während er sich stürmisch niedersetzte, »Sie kommen auf uns zu! Es ist etwas Gigantisches!« Wir gerieten alle in Panik. Aber Butler befahl uns, ruhig zu bleiben. Obwohl er ruhig blieb, schien er im Vergleich zu dem, was wir zuvor erlebt hatten, ein wenig nervös zu sein. Das machte mich noch unruhiger. Wer würde sich uns in diesem gigantischen Schiff nähern? Als es näher kam, änderten wir den Nordkurs nicht. Es hatte eine rötliche Farbe und als es näher kam, konnten wir sehen, dass es immer riesiger wurde. Ich will nicht leugnen, dass ich um mein Leben und das der Mannschaft fürchtete. Ich konnte nicht glauben, dass wir gerade die Eiswände hinter uns gelassen hatten. Irgendetwas würde uns daran hindern, diesen unbekannten Ozean weiter zu erforschen. Auch dachte ich, dass wir die einzigen seien, die so weit in diese Gebiete vorgedrungen waren. Wir kannten die Tiefe nicht genau, aber der Ozean sah immer noch dunkel aus. Ein ohrenbetäubendes Geräusch umhüllte uns, das wir kaum ertragen konnten. Es war ein kreischendes Geräusch wie eine Art Horn. Dann meldete sich eine Stimme mit perfektem englischen Akzent und sagte folgendes. »Liebe Besucher aus den ummauerten Ländern, einige unserer Männer werden herunterkommen und sich eurem Boot nähern. Wir werden Ihnen keinen Schaden zufügen. Bitte bleiben Sie ruhig. Diese Botschaft klang sogar noch beängstigender. In meinem Innern dachte ich, dass sie uns angreifen könnten, aber es war auch nicht so, dass wir von dort entkommen könnten. Dieses Schiff war gigantisch und sah aus wie etwas aus einem fiktiven Märchen aus einer fernen Zukunft. Butler beruhigte uns, indem er bestätigte, dass er sich bewusst war, dass etwas derartiges passieren könnte und dass wir ruhig bleiben und diese neuen Besucher auf freundliche Art und Weise begrüßen sollten. Drei Männer machten sich auf den Weg zu unserem Schiff. Es war das erste Mal, dass wir Besuch bekamen und wir segelten nicht einmal in vertrauten Gewässern. Und es kamen auch keine bekannten Menschen an Bord. Die Männer trugen weiße Anzüge und einige Abzeichen stachen auf ihnen hervor. An der Spitze ihres Schiffes wehte eine Flagge, wenn man das so nennen kann. Besagte Flagge war komplett blau mit einem weißen Kreis in der Mitte. Wir halfen den Männern hinauf und sie begrüßten uns mit einem freundlichen Händeschütteln. Einer von ihnen stellte sich als Kapitän vor und fragte uns, warum wir in diesem Gebiet auf der anderen Seite des Walls segeln würden. Butler sprach für uns und teilte ihm mit, dass wir um den antarktischen Polarkreis segelten und dass uns eine Strömung auf die andere Seite gebracht hatte und dass wir beschlossen hatten, durch diese Gebiete zu segeln, um sie zu erforschen. Es war wohl nur mein damaliger Eindruck, aber ich hatte eine gewisse Kameradschaft zwischen Butler und den Offizieren wahrgenommen. Derselbe Mann drehte sich zu seinen beiden anderen Begleitern um, die über eine solche Leistung erstaunt waren und unter sich bemerkten, dass sie so etwas schon lange nicht mehr gesehen hatten. Er entschuldigte sich für die Art und Weise, wie sie sich uns hätten nähern sollen und auch für die Art und Weise, wie sie sich nähern mussten. Mit den folgenden Worten erklärte er uns den Grund für diese Besorgnis. »Es tut uns sehr leid, dass Ihr Besuch nicht willkommen zu sein scheint. In Wirklichkeit ist er es, aber wir haben schon lange keine Menschen mehr gesehen, die über den Wall gekommen sind. Und wir wissen auch nicht, wie sie ihn verlassen haben. Aber das ist jetzt auch egal. Ich gebe Ihnen diese Karte mit einer Wegbeschreibung, wie Sie zu sicheren Ländern kommen.« Dieser letzte Satz wurde von keinem aus der Gruppe gut aufgenommen. Wir sahen uns gegenseitig mit einiger Angst an. Ich ermutigte mich dann zu fragen, »Sichere Länder, sagten Sie? Gibt es denn unsichere Länder?« »Nun, die Länder, aus denen Sie kommen, sind ziemlich unsicher«, antwortete der Mann, der hinter ihm stand. »Keine Sorge, Sie werden schon hinkommen, wenn Sie in diese Richtung segeln.« Es war ein einzigartiger Moment, in dem ich die Situation ein wenig verstehen konnte und sprach wieder wie der Besitzer des Schiffes. »Entschuldigen Sie, woher kommen Sie?« Ich hatte Millionen von Fragen in meinem Kopf. »Von der Ahnenrepublik, Sir«, antwortete mir der Mann knapp und fügte später hinzu, »Keine Sorge, ich verstehe, dass Sie viele Fragen haben. Ich verspreche Ihnen, dass man Ihnen alle notwendigen Informationen geben wird, wenn Sie in den Ländern ankommen, die wir Ihnen genannt haben. Wir werden Bescheid geben, dass Sie ankommen werden, damit Sie sie sofort erhalten können.« Die Männer zogen sich schnell zurück und schauten in alle Richtungen, als ob sie etwas suchten. Der seltsame Besuch ließ uns mit mehr Fragen als Antworten zurück. Butler zögerte keinen Augenblick und als großer Anführer weckte er die Gruppe auf, die noch ängstlich und etwas zögerlich war. Das Ziel war nun klar. Wir waren auf dem Weg in ein neues Land mit dem Namen die Ahnenrepublik. Wir segelten eine ganze Weile auf dem von diesen Männern vorgegebenen Kurs. Butler wies darauf hin, dass es wichtig sei, diese Richtung strikt einzuhalten. Als mehrere von uns aus der Mannschaft den Kapitän fragten, was er uns vor dem Besuch sagen wollte, zog er es vor, nicht weiter auf das Thema einzugehen. Als hätte er seine Meinung gänzlich geändert, sagte er uns jedoch Folgendes. »Nach dem, was passiert ist, denke ich, dass wir alle unsere Augen öffnen müssen. Zum Glück sind wir auf diese Leute gestoßen und wir können uns in sichere Länder begeben. Ich glaube, wir hätten nicht das gleiche Glück gehabt, wenn uns ein anderes Schiff besucht hätte. Wir sollten keineswegs vergessen, dass es Menschen gibt, die wir zurückließen, sehr mächtige Menschen, die nicht wollen, dass wir in diesen Gewässern unterwegs sind oder all das hier wissen. Warten wir, bis wir so schnell wie möglich in der Republik ankommen, dann wird man die Situation besser verstehen. Es ist etwas komplex, aber ich bin froh, dass wir den Wall überwunden haben. Die Reise hat gerade erst begonnen, Kameraden. Es ist an der Zeit zu verstehen, dass wir uns in einem Kriegsgebiet befinden und etwas Einzigartiges tun.« Der letzte Satz ließ uns sprachlos zurück. Wir fragten unisono, was meinen Sie damit? In einem Kriegsgebiet? Kriegsgebiet? Was für ein Krieg? Was für ein Krieg? Was für ein Krieg? Alle diese Fragen richteten sich an den Kapitän, der sie alle mit den Worten beantwortete: Kameraden, passt auf und lasst uns in das angegebene Land fahren. Alles wird sich klären, sobald wir ankern. Die Temperatur veränderte sich erheblich, je mehr wir uns von dem Wall entfernten. Nach etwa 30 Tagen umgab uns die Region mit einem gemäßigten Klima. Wie angedeutet, befanden wir uns in der Nähe dieser Länder. Verschiedene Arten von Vögeln wurden gesichtet und Vegetation auf den Wassern, die nun klarer waren. Ich hatte das Gefühl, dass wir Geschichte schrieben und vergaß dabei ein wenig den Satz des Kapitäns, dass wir uns ohne es zu wissen in einem Kriegsgebiet befanden. In diesem Fall wollte ich jedoch sehr gern wissen, wer der Feind war. Kapitel 5: Der Neustart der Menschheit. Reset. In einer klaren Nacht konnten wir in der Ferne verschiedene Lichter sehen, die von Osten nach Westen gingen und den Weg und unsere Hoffnungen erhellten. In einer milden, aber sehr dunklen Nacht beobachtete Butler die Gruppe, die von dieser Schönheit verblüfft war. Es war eine riesige und stille Stadt. Sie wirkte wie eine elektrische Welt aus einem Buch von Thomas Brown. Wir entschieden uns, nicht länger in unbekannten Gewässern zu warten, da die Möglichkeit bestand, von einem Feind angegriffen zu werden, den wir noch nicht kannten, da uns das Schiff, das uns bei der Überquerung der Mauern abgefangen hatte, vor der Gefahr und dem mutmaßlichen Krieg gewarnt hatte, der gerade ausgefochten wurde. Obwohl wir angeblich in sicherem Land angekommen waren, schien zu diesem Zeitpunkt gar nichts sicher zu sein. Wir erreichten den Hafen einer großen und modernen Stadt. Wir waren an Deck und warteten darauf, empfangen zu werden. In weniger als 2 Minuten kamen mehrere Agenten in ähnlicher Uniform wie jener auf dem Schiff auf uns zu und begrüßten uns auf sehr respektvolle Art und Weise. »Willkommen in der Ahnenrepublik«, verkündete einer von ihnen, während er mit Butler die Hand schüttelte. »Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Land. Es ist etwas Unvorstellbares. Wir wurden zwar informiert, dass sie kommen würden, aber wir konnten es trotzdem nicht glauben, bis wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Euer Besuch ist so selten, um nicht zu sagen unmöglich, aber es ist uns eine große Freude, euch zu empfangen«, erklärte er. Butler bedankte sich im Namen der gesamten Mannschaft und stellte mich als Besitzer des Schiffes vor. Ich durchlebte alle Emotionen, die man sich vorstellen kann, und wollte sofort alle meine Fragen beantwortet haben. Obwohl die Angst, sich in einem unbekannten Land zu befinden, bei vielen Gelegenheiten das starke Gefühl übertraf, etwas Unermessliches entdeckt zu haben, wurde ich von Letzterem mitgerissen. Ich glaube, das ganze Team brach mit der Vorstellung auf, dass diese Reise jede Chance hatte, schief zu gehen. Aber hier waren wir nun, im Land hinter der Antarktis, und wurden von den Bürgern einer modernen Stadt empfangen. Es war an der Zeit, alles zu fragen. »Es ist eine Ehre, diese Länder zu besuchen, die uns bis heute unbekannt waren«, bekundete ich. Bevor ich etwas anderes sagen konnte, unterbrach mich dieser Beamte und sagte, er müsse mich persönlich zum Büro des Präsidenten der Republik bringen. Da unser Besuch fast beispiellos sei, wisse auch der Präsident davon und habe mitgeteilt, dass man mich sofort zu ihm bringen solle. Er bat mich, ihn zu begleiten, und mit einem Blick auf Butler, der mit dem Kopf nickte, ging ich ihm unter einigen Leuten nach, die die Situation beobachteten. Wir waren Fremde, die aus einem unwirtlichen Land kamen, was meiner Meinung nach bei den Leuten eine ähnliche Verwirrung hervorrief wie bei uns selbst. Ein Fahrzeug, das ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte, wartete auf uns. Es gab keine Stelle, zumindest in diesem Teil der Stadt, die nicht von der Beleuchtung durch die großen Laternen erreicht wurde, welche die Stadt schmückten und das Gefühl erweckten, in einem Märchen der besten Schriftsteller zu sein. Die Stille der Stadt war nun verständlicher, da es keine Kutschen, Pferde oder andere Fahrzeuge gab, die ich aus meiner Erfahrung in Großstädten wie New York kannte. Der Unterschied war in allem enorm. Auch ihre Kleidung war farbenfroh. Der Agent, der mich begleitete, hielt ein leuchtendes Gerät in den Händen, das verschiedene Bilder und Stimmen übertrug. Die Sprache, die gesprochen wurde, war anders und ich verstand kein einziges Wort. Ein riesiges Steingebäude ragte aus der Menge heraus. In großen und deutlichen Buchstaben stand dort »Präsidialamt Renesser« und die Flagge seines Landes wurde durch eine perfekte Beleuchtung hervorgehoben. Der blaue Kreis in der Mitte schien hervorzustechen. Als wir ankamen, folgte ich dem Agenten, bis wir dieses riesige Gebäude betraten. Es gab Verbindungen für den Durchgang zwischen den einzelnen Räumen. Es gab verschiedene Arten von Sitzen. Die Beleuchtung war schummrig. Als ich in einen dieser Räume ging, berührte ich eine der Wände, die so kalt wie Marmor waren. Ich hatte wieder etwas Angst vor dem, was ich erlebte. Ich verstand das Protokoll, dass unser Besuch nicht alltäglich war, aber mir war schon schwindelig von den vielen Treppen, die wir erklommen. Der Agent bat mich, auf einem der bequemen Sitze auf ihn zu warten. Die Wahrheit ist, dass ich dort stundenlang hätte warten können. Der Komfort dieser Sitze war unbeschreiblich. Ein großer Mann mit Schnurrbart kam heraus, um mich zu begrüßen. »Sie sind also William Morris aus den Vereinigten Staaten von Amerika?« fragte er. »Das ist richtig«, antwortete ich. Dieser Herr schüttelte mir fest die Hand und sagte, dass es ihm leid tue, mich in einer der schlimmsten Situationen zu empfangen, die diese Republik je erlebt habe, und zwar wie folgt. »Mein Name ist Fael. Es tut mir leid, dass Sie in diesen Zeiten, die wir gerade durchleben, hierher gekommen sind. Unter normalen Umständen wäre Ihr Besuch und unser Empfang völlig anders verlaufen. Sie werden es jetzt verstehen, wenn ich es in einen Zusammenhang stelle.« Ich war so verwirrt und hatte so viele Fragen, dass ich kein einziges Wort sagen konnte. »Schauen Sie, Mr. Morris, die Situation ist außergewöhnlich und es gibt Momente der Spannung. Dieser Krieg wurde normalerweise aus der Ferne betrachtet und jetzt sind wir Teil davon. Ich sollte Ihnen viele Punkte erklären, damit Sie sie verstehen, aber ich muss mich beschränken, weil ich viele Männer habe, die zu dieser Zeit segeln und sie brauchen nützliche Informationen.« Ich nickte mit dem Kopf, um vorzugeben, dass ich alles verstünde, nur um der Geschichte Raum zu geben und somit einige Antworten zu erhalten, um die Situation zu verstehen. »Vielleicht verstehen Sie es noch nicht ganz, aber wir gehören zu dem, was man die alte Menschheit nennen könnte. Ich meine, wir waren kein Teil des letzten Reboot-Prozesses, verstehen Sie mich?« Ich wollte gerne sagen können, dass ich es verstehe, aber die Wahrheit ist, dass ich in all dem verloren war. »Was bezeichnen Sie als alte Menschheit? Wie viele Menschheiten gibt oder gab es?« »Es gab viele Menschheiten in verschiedenen Zeiten, ebenso wie es viele Resets oder Reboots gab. Dies geschieht zu jeder bestimmten, bereits festgelegten Zeit. Oder es geschieht vor diesem Zeitpunkt aufgrund äußerer Umstände, das heißt solchen, die vorsätzlich vor Erreichen dieses Zeitpunkts geschaffen wurden. Soweit wir hier wissen, geschieht das in Wirklichkeit immer auf diese Weise. Denn der natürliche Prozess wird von denselben durch Manipulation der Umwelt durchgeführt, wie dort, woher sie kommen. Was ist dieser Neustart der Menschheit?« »Der Neustart ist ein Prozess, den sie in ihren Ländern durchführen, um jedes menschliche Wesen zu vernichten und nur ihre neugeborenen Babys zurückzulassen, um diese Länder neu zu bevölkern und den gleichen Prozess immer wieder durchzuführen. Nach unseren Informationen wird der Neustart durchgeführt, wenn denjenigen, die auf der anderen Seite der Eiswände herrschen, etwas ihrer Kontrolle entgleitet. Es können mehrere Faktoren sein und sie zweifeln nicht daran, glauben Sie mir. Das Wissen über andere Länder kann zu einem Reset führen. Es könnte durch Schädlinge, Überschwemmungen, Brände, Seuchen, Kriege, Raketen oder Kriegsbomben geschehen, die sie Asteroiden nennen. Oder es könnte all das zusammen sein. Es spielt keine Rolle wie. Die Tatsache, dass wir schon einmal entkommen sind, ist Grund genug für Sie, uns nicht mehr atmen zu lassen. Verstehen Sie mich jetzt, William?« In meinem Kopf drehte sich alles. Mir war schwindlig und ich dachte, ich würde vor diesem Mr. Fael umfallen. Obwohl ich die Situation verstand, konnte ich nicht glauben, dass all dies in dem Land geschah, in dem ich geboren wurde. Ich setzte mich eilig auf und begann eiskalt zu schwitzen. »Ich verstehe Ihre Gefühle, William, aber ich wollte direkt zur Geschichte übergehen, damit Sie die Situation verstehen können. Es gibt noch viel mehr zu wissen, aber Sie werden es mit den Tagen Ihres Aufenthalts hier lernen. Obwohl diese Länder als konfliktfrei gelten, ist in diesen Tagen nichts und niemand von diesem Konflikt verschont. Wenn Sie mir nun gestatten, es tut mir leid, dass das Gespräch so kurz war, aber ich muss dringend gehen.« Er schüttelte mir erneut die Hand und eilte zurück in einen Raum. Der Agent neben mir sah mir in die Augen, als ob er meinen Schmerz über das Land, das ich verließ, verstand. Es war ein Vorher und Nachher. Ich konnte nicht glauben, dass dies alles geschah. Wir kehrten zu meinem Schiff zurück, wo ich der Gruppe viele Dinge zu erzählen hatte. Butler war nicht da. Ich versammelte alle und erzählte ihnen die Situation und wie wenig ich von all dem verstand, was ich im Büro von Präsident Fael erlebt hatte. Die Gruppe war noch fassungsloser als ich. Sie begannen mich zu fragen, ob ich dies oder jenes gefragt hätte, aber mit einem verwirrten Geist, der in die Dunkelheit der erzählten Geschichte eintaucht, fiel es schwer, überhaupt zu atmen. Wir befanden uns alle in einer Krise, in der wir nichts mehr verstanden. Ich begann zu fragen, wohin Butler gegangen sei. Man sagte mir, dass er das Schiff verlassen hätte, sobald ich mit dem Agenten fort war. Wir wussten nicht, wohin er gegangen ist. Erneut verloren wir Butler, aber jetzt in unbekanntem Land. Wir waren still, nachdenklich. All das ging mir durch den Kopf. Die alte Menschheit, der absichtliche Tod von uns allen. Wer konnte all diese makabren Pläne ausführen und mit welcher Absicht? Als mir all dies in den Sinn kam, drang plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm vom Himmel herab und eine Explosion warf uns auf den Boden. Die Erde bebte und das Wasser rüttelte an unserem Schiff, als wäre es aus Papier. Alles um uns herum explodierte. Unsere Augen waren weit aufgerissen und wir verstanden nicht, was geschah. Wir rannten auf das Deck und sahen die schlimmste Kriegslandschaft, die man sich vorstellen kann. Nicht einmal in unseren Kriegszeiten haben wir etwas Ähnliches erlebt. Alles war zerstört. Menschen schrien auf den Straßen. Ein Alarmton wurde ausgelöst, wer weiß wo, aber er war in der ganzen Stadt zu hören. Eine Stimme versuchte, die Menschen zu beruhigen, aber es war zu spät. Sie hatten die Ahnenrepublik erreicht. Kapitel 6: Anakim, die Giganten des Südens. Ich war fassungslos über das, was geschehen war, und konnte die dramatische Situation, die sich in diesem Lande abspielte, noch nicht vollständig verstehen. Viele Bilder gingen mir durch den Kopf. Sicherlich rührten sie von der Angst und Hilflosigkeit her, als ich das Leid meiner neuen Brüder vor Augen hatte. Da lagen Menschen auf dem Boden unter dem Staub und den Trümmern, wie im tragisch berühmten Sodom und Gomorra. Feindliches Kreuzfeuer war in der Ferne zu hören. Ich sah an diesem Tag unschuldige Menschen sterben. Alles geriet in wenigen Augenblicken außer Kontrolle. Wir sahen am Himmel viele kleine silberne Kugeln mit roten Lichtern, die die ganze Szene verfolgten. Ich war mir nicht sicher, ob sie von der Republik oder von Feinden stammten, aber sie waren da, ohne etwas von der düsteren Szene zu verpassen. Wir rannten los, um jenen zu helfen, denen wir auf dem Weg begegneten, aber in Wirklichkeit mussten wir das Schiff so schnell wie möglich verlassen. Wir liefen alle in verschiedene Richtungen. Die Stimme, die zuvor versucht hatte, uns zu beruhigen, gab nun Befehle, die fast schon eine Aufforderung waren, dringend zum Gebäude des Präsidialamts Renisser zu gehen. Das taten wir dann auch, die wir inmitten eines Trümmerregens und einiger Detonationen zurückgelassen wurden. Wut und Zorn fielen auf mich wie ein Blitz in den Ozean. Ich erhob meine Augen zum Himmel und bettelte um eine Art von Gnade. Der Himmel leuchtete in einem wütenden roten Farbton. Ich konnte feststellen, dass das Glühen der Sonne meine Sehkraft nicht verbrannte. Sie hatte einen dunklen Farbton und das, was ich für den Mond hielt, zeichnete sich in der Ferne in einer völlig dunklen Farbe ab, wie mitten in einer Sonnenfinsternis. Ich dachte dann, dass es der seltsamste Himmel war, den jemand aus den bekannten Ländern je gesehen hatte, und fügte die seltsamen Kugeln hinzu, die in der Luft in alle Richtungen tanzten. Sie waren wie silberne Augen, die alles beobachteten. Die nächste Frage, die in mir aufkam, kam sofort danach. Wer kontrollierte diese kleinen Objekte und was war ihre Funktion? Soweit ich inmitten all dessen sehen konnte, führte keines von ihnen irgendwelche Angriffsmanöver aus. Die damalige Situation war wirklich herzzerreißend. Das Gebäude war intakt und ich konnte es ohne größere Probleme betreten, obwohl es aus offensichtlichen Gründen am Eingang zu einem Tumult gekommen war. Auf jeden Fall respektierten sich die Menschen trotz der bestehenden Angst in ordentlicher Weise gegenseitig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, welches Chaos eine ähnliche Situation in meinem Heimatland hervorrufen würde. In der Verzweiflung unter feindlichem Feuer hatte ich die ganze Mannschaft verloren. Ich war besorgt um die anderen und fühlte mich aufgrund meiner Erfahrung in der Continental Navy verpflichtet, mich ihnen zur Verfügung zu stellen, um der Stadt, die uns soeben auf die beste Weise empfangen hatte und nun unter dem Ansturm eines noch unsichtbaren Feindes litt, in irgendeiner Weise zu helfen. Die Zahl der Verwundeten ging in die Tausende. Es gab so viele ausgerüstete Krankensäle, dass ich angesichts eines solchen Angriffs, wie ich ihn in meiner bescheidenen Kriegsvergangenheit noch nie erlebt hatte, schockiert war. Ich versuchte, das Team zu finden, aber es war unmöglich. Ich konnte nicht einmal einen von ihnen erkennen. Die Menschen, die sich in den verschiedenen Ecken dieses riesigen Gebäudes aufhielten, betrachteten mich mit einem gewissen Misstrauen. Ich war ein Neuankömmling aus einem anderen Land und mit mir war auch ein heftiger und tödlicher Angriff gekommen, der mindestens ein Viertel der Stadt zerstört hinterließ. Ich versuchte, durch die verschiedenen Etagen zu gehen, ohne mich zu verlaufen, um das Büro von Präsident Fayel zu finden. Ich musste dringend mit einem hohen Kommando sprechen. Ich wollte meine vielen Fragen über den Feind klären. Außerdem wollte ich mich seinen Befehlen unterstellen. Dieser Angriff war kein Angriff wie jeder andere. Er hatte mein Herz so sehr berührt, dass ich mich diesem Land ebenso zugehörig fühlte wie die anderen, die an meiner Seite litten, als wäre mein Blut vor langer Zeit hier geboren worden. Zu meiner Überraschung fand ich Fayel mit einem äußerst besorgten Gesicht zusammen mit Kapitän Butler. Ich rief seinen Namen, ohne darauf warten zu können, unter so vielen Menschen anzukommen. Butler salutierte aus der Ferne mit einem typisch militärischen Gruß, ohne die Sitten zu verlieren. Ich war froh, ein vertrautes Gesicht zu sehen, und das gab mir Vertrauen inmitten von so viel untypischem Kriegswahnsinn. Ich grüßte Fayel so gut ich konnte mit stockender Stimme, der mit seinem melancholischen Blick alles sagte. Er zeigte sich deprimiert von der Situation, die nicht unbedeutend war. Ich unterstellte mich seinem Befehl, ihm bei dem zu helfen, was er in einer solchen Situation brauchte und verlangte. Fayel bedankte sich für die Geste, meinte aber, dass wir im Augenblick nichts anderes tun könnten, als abzuwarten, obwohl ich erfolglos versuchte, meine vielen Fragen erneut zu stellen. Der Zeitpunkt hätte es meiner Meinung nach verdient, aber Fayel befand sich in einem hitzigen Gespräch mit einer Art winzigem Kommunikator, in dem sich die andere Stimme ständig wiederholte und das Folgende deutlich zu hören war. »Wir bitten die Anakim um Unterstützung. Wir haben keine andere Wahl, Fayel. Dies war ein geplanter Angriff, um ein ziviles und sicheres Gebiet zu zerstören. Es gibt kein Zurück mehr.« Butler drehte sich zu mir um mit dem typischen Blick eines Anführers, der mich in meiner Annahme bestärkte, dass das, was ich gehört hatte, das war, was ich mir vorstellte. Ich fragte Butler leise. Er nickte mit dem Kopf und sagte, »Das sind die Riesenkrieger des Südens, William.« Fayel hörte ihn und platzte mit einem Satz heraus, der mich noch mehr in Erstaunen versetzte. »Nicht nur das, sie sind die Retter unseres Volkes, diejenigen, die uns in dieses Land geführt haben, bevor unsere Zeit zurückgesetzt wurde.« Dann sagte er zu Butler, er solle gehen, aber tun, was nötig sei, und kehrte schnell in sein Büro zurück mit drei Agenten, die ihm folgten. Butler bat mich, ihm zu folgen, und das tat ich, so gut ich konnte, inmitten von Tausenden von Agenten, die kamen und gingen. Ein weiterer Angriff wurde befürchtet. Es braute sich ein Krieg in dem Land zusammen, das wir erst wenige Stunden zuvor betreten hatten. Der Kapitän sagte mir, dass es Zeit sei, sich auszuruhen, bevor wir zu einer neuen Reise und einem anderen Ziel aufbrechen würden. Ich starrte ihn an, als wollte ich erneut meine Angst zum Ausdruck bringen. Außerdem war ich nicht sicher, ob unser Schiff noch stand. Draußen hörte ich Explosionen und da kam mir die Frage in den Sinn, wo würde dieses Ziel liegen? Und was war der Grund dafür? War es etwas, worum Fayel gebeten hatte? Er erklärte mir, dass es nicht unbedingt Fayels Plan war, aber dass der Moment es erforderte. Er würde sich zuerst auf die Suche nach dem Team machen, um es hier zu versammeln. Und sobald sie alle hier wären, würden wir eine einzigartige Reise in die Anakim-Länder unternehmen. Aber zuerst würden wir an seinem Haus anhalten. Ich war fassungslos, als ich versuchte, diese Worte zu verdauen. Ich wollte so viele Dinge sagen, aber meine Stimme gab kaum einen Laut von sich, der in irgendeiner Sprache einen Sinn ergab. Da es aufgrund meiner Verzweiflung, mich selbst auszudrücken, notwendig war, erklärte Butler. »Es tut mir leid, dass ich es dir nicht früher sagen konnte, William. Ich bin genauso ein Teil dieses Landes wie jeder andere, den du hier leiden siehst. Ich wurde mit dem Blut der Ahnen geboren und ich sehe meine Brüder sterben. Anscheinend wollen sie die Geschichte auch in diesen Ländern wiederholen. Es ist an der Zeit, die einzige Menschheit zu retten, die einen überwachten Reset überlebt hatte. Und wer kann uns alle retten? Wer könnte es besser als diejenigen, die uns schon damals halfen, die Eiswände zu überwinden?« Dann marschierte Butler los und ging zwischen den draußen wartenden Agenten verloren. Ich legte mich in das bequemste Bett, in dem mein Körper je gelegen hatte, und wollte schlafen. Aber wer wollte schon schlafen nach allem, was ich durchgemacht hatte? Wie sollte mein Verstand so viele Informationen aus einer nie erzählten menschlichen Geschichte verarbeiten? Wie konnte ich nicht die Augen meiner neuen Brüder sehen, die vor Schmerz fielen und nicht das Gefühl haben, dass wir auf der richtigen Seite standen und dass wir von einem finsteren Ort entkommen waren, den ich früher mein Zuhause nannte? Diese Gefühle trafen meine Brust mit einem Groll und tiefem Gift. In diesem Moment wollte ich die Türen zu den Unschuldigen öffnen, die wir zurücließen. Zu den geliebten Menschen in den bekannten Ländern.
Kapitel 7: Die Krankheit des Menschen. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen war es mir endlich gelungen, einzuschlafen. Inmitten der vielen Geräusche und Explosionen, die in der Ferne zu hören waren, dachte ich, dass das alles vielleicht nicht real war, dass es nicht wahr sein konnte. Es waren zu viele Informationen, die mein konfuser Geist verarbeiten musste. Ich wurde abrupt von der Stimme des Kapitäns geweckt. »Aufstehen, William! Es ist Zeit zu marschieren!« sagte er mit fester Stimme, fast wie ein Befehl. Ich konnte die Situation kaum begreifen und wurde mir wieder bewusst, dass wir von einem Feind angegriffen wurden, den ich noch kaum kannte. Butler hatte das ganze Team zusammengetrommelt. Alle waren in Sicherheit, und das brachte meine Seele zurück in meinen Körper. Wir umarmten uns gegenseitig als das großartige Team, das wir waren, und für all die Situationen, die wir durchgemacht hatten. Ein fast brüderliches Wiedersehen auf einem unbekannten Kontinent, auf dem nur schlechte Dinge um uns herum geschahen. Wir gingen hinaus auf den zentralen Korridor, der sich mit der Tür von Präsident Fael kreuzte. Der Hauptmann war besorgt und befahl uns, uns zu beeilen, so gut es ging. Die Tausenden von Menschen, die sich in dem Gebäude zusammengedrängt hatten, waren verschwunden. Was war mit ihnen geschehen? Ich hatte nicht einmal Zeit zu fragen, bevor die Burschen im Vorbeigehen bemerkten, dass der Evakuierungsplan aktiviert worden war. Einer von ihnen sagte mir erstaunt: »Wir sahen große Züge und Tausende von Schiffen über uns, die viele Menschen mit unglaublicher Geschwindigkeit transportierten, William.« Der Kapitän kam zu uns zurück und erklärte uns, dass wir exakt das Gleiche tun würden.
»Wir werden eines der Schiffe besteigen, die in 12 Minuten ablegen müssen. Beschleunigt das Tempo, dann haben wir Zeit, über alles zu reden, was passiert. Ich weiß, dass ihr sehr viele Fragen habt, die wir beantworten werden, sobald wir sicheres Land erreicht haben.«
Wir waren gerade erst in den vermeintlich sicheren Ländern angekommen und jetzt suchten wir schon wieder nach anderen Ländern. Es schien, als würden wir die Länder unsicher machen. Wir kamen an und um uns herum brach die Hölle los. Ich befürchtete, dass die Menschen denken würden, wir seien verflucht und würden Unheil mit uns bringen. Ich rannte praktisch durch die verwüsteten Straßen, die von den heruntergefallenen Bomben zerstört worden waren. Ich schaffte es, wieder in den Himmel zu schauen, und diese kleinen Kugeln waren verschwunden, aber an ihrer Stelle zogen mit unglaublicher Geschwindigkeit einige große bläuliche Dreiecke von einer Seite zur anderen. Ich konnte nicht anders, als einen Moment innezuhalten. Als der Kapitän mein Verhalten bemerkte, kehrte er zu seinem alten Schritt zurück und schrie mich an:
»William, lass den Himmel für eine Sekunde! Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt! Diese fliegenden Vögel sind Freunde! Die Iron Blues bringen den Feind zum Rückzug! Lass uns jetzt bitte schnell zu unserem Ziel kommen!«
Ich hatte keine andere Wahl und folgte diesem Appell, obwohl es mir ziemlich schwer fiel, den so majestätischen Flug dieser blauen Vögel vorüberziehen zu lassen. Sie flogen von einer Seite zur anderen. Sie flogen auf eine so wunderbare und einzigartige Weise, dass ich nicht glauben konnte, dass sie von jemandem oder etwas anderem gelenkt wurden. Es schien, als hätten sie einen eigenen Willen. Als wir am vermeintlichen Zielort ankamen, warteten dort viele Agenten, offenbar auf Butler und damit auf uns alle. Sie schienen zwar erleichtert zu sein, dass der Kapitän noch lebte, aber dann machten sie uns Vorwürfe wegen unserer Verspätung und dass sie nur noch eine Minute länger hätten warten können. Sie setzten uns praktisch schnell auf eine silberne Plattform, die uns nach oben brachte, während wir einen widersprüchlichen Blick zwischen Feuer, Tod und Verwüstung auf die andere Seite einer modernen Stadt warfen, deren Strukturen nie zuvor gesehen wurden und die absoluten Wohlstand repräsentierten. Am Himmel kämpften die Iron Blues noch immer gegen diese Sphären, die schon weit von der Küste entfernt waren. Der Kapitän fragte, ob uns dieser Anblick nicht an die Porträts von Nürnberg und Basel erinnere. Aber wir schauten uns alle an, ohne zu verstehen, worauf er anspielte. Als wir in der obersten Etage ankamen, wurden wir von einigen Agenten herzlich begrüßt, die uns mitteilten, dass wir eine einzigartige Erfahrung machen würden, bei der wir die Wolken berühren würden. Diese Schiffe waren überhaupt nicht so, wie wir sie uns vorgestellt hatten, falls wir uns so etwas überhaupt hätten vorstellen können. Die Struktur war riesig und sie schien aus einem Stück gemacht zu sein. Es schien Routen in den Himmel zu geben. Zwei verschiedene führten separat hin und zurück. Diese vermeintlich großen Eisenkonstruktionen verloren sich am Horizont. Und nach dem, was mir derselbe Agent sagte, der uns empfing, verbanden sie alle Punkte der großen Städte. Er sagte mir, ich solle mich vorbereiten, denn die erste Erfahrung einer Reise mit diesen großen Schiffen würde ich nie vergessen. Ein dunkelblaues Schiff wartete auf uns. Als wir eintraten, schloss sich die Öffnung automatisch. Ich saß neben Butler auf Vierersitzen. Der Innenraum schien sogar noch größer zu sein, als er von außen wirkte. Kaum hatten wir Platz genommen, ging es auch schon los, aber wir konnten nur ein leises Pfeifen hören. Butler und die Agenten baten uns, uns zu entspannen. Die Anpassung an diese eisernen Giganten sei zwar zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, aber dann würden wir es nicht mehr merken. Kaum hatte die Fahrt begonnen, brach einer der Männer als erster mit einem Schwächeanfall zusammen, aber er kam schnell wieder zu sich. Mir war schwindlig und ich vermisste Butlers Gespräche mit den Agenten. Ich versuchte mich zu entspannen und mich dieser wilden Tour hinzugeben, die den Eindruck vermittelte, als wären wir wie eine Kugel aus der stärksten englischen Kanone abgefeuert worden. Manchmal tauchten wir in lange Tunnel ein und alles wurde dunkel. In solchen Momenten glaubte ich, ebenfalls ohnmächtig zu werden, aber ich überwand dieses Gefühl der vorübergehenden Übelkeit und des Schwindels so gut ich konnte und nach 15 oder 20 Minuten fuhren wir alle gleichmäßig dahin. Es war an der Zeit, die Aufmerksamkeit auf die schöne Landschaft der Ahnenrepublik zu richten. Renesa in der Ferne war die modernste und wohlhabendste Stadt, die sich nicht einmal die großen Literaten hätten vorstellen können. Die Umgebung war gefärbt von einer Vielzahl von Farbtönen, die von den großen Anpflanzungen von Gemüse, Blumen und Obstbäumen herrührten. Das Grün war vorherrschend. Es war ein wirklich emotionaler Anblick, der dazu einlud, in diesem kleinen Eden zu leben. Tatsächlich gab es, wie ich hörte, in der Nähe einige Inseln, welche die Inseln von Eden genannt wurden und einen noch größeren Anblick boten, und der Name beschrieb sie perfekt. Trotzdem konnte ich es mir nicht entgehen lassen, dem interessanten Gespräch zwischen Butler und den anderen über die Kriegsstrategien zu lauschen, die derzeit entwickelt wurden. In dem Moment, als seine große Rede über Pläne und Strategien endete, wusste ich, dass dies meine Chance war, meine Fragen erneut zu stellen. Ich hatte so viele, wie der Hörer an dieser Stelle sicher auch haben wird. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Butler kam mir zuvor und umriss die nächste Frage. Wie viel hat die letzte Luftmessung ergeben? Wie viel Schaden haben wir in dem Gebiet? Einer der Agenten antwortete, dass man sicher sei, rechtzeitig gehandelt zu haben und dass deshalb der Angriff in demselben Gebiet durchgeführt wurde, in dem die Zahlen eine mögliche Vergiftung der Luft und der angrenzenden Plantagen zeigten. Ich konnte dieses Gespräch, das mir und der ganzen Gruppe wie ein unentschlüsselbarer Code vorkam, nicht länger ertragen, also nahm ich meinen Mut zusammen und fragte, können Sie uns erklären, von welcher Vergiftung Sie sprechen? Butler schaute die Gruppe etwas mitleidig an und erklärte kurz und bündig, Sie vergiften die Luft. Mal sehen, wie soll ich das erklären? Die Menschen, die in Ihrem Land geboren werden, werden aufgrund der Arbeit, die die Wächter verrichten, schnell krank. Diese Krankheit wird normalerweise den ersten Menschen eingepflanzt oder besser gesagt den Babys, die vom letzten Reset übrig geblieben sind oder vielleicht auch der zweiten Generation, um sicher zu gehen. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass sie die Luft, die sie atmen, vergiften, was der häufigste Weg ist, manchmal auch, um zukünftige kranke Generationen oder einfach Gefügigkeit zu gewährleisten. Es ist eine sehr grausame Rasse, William. Es tut mir leid, dass du das alles so abrupt erfahren musst, aber früher oder später musst du es wissen. Wir waren alle fassungslos über eine solche Aussage. Was meinen Sie damit, dass unsere Luft vergiftet ist? Und was ist diese Krankheit? Oder welchen Schaden richtet sie bei uns an? Fragte ich erstaunt. Diese Erkrankung ist praktisch neu. Sie wurde beim letzten Reset eingesetzt, erklärte der Agent, der unser Gespräch mit angehört hatte. Wir untersuchen sie noch genau, aber was wir wissen ist, dass sie ihre Körper schnell altern lässt und dass nur ein kleiner Teil ihres Lebens für sie nützlich und profitabel ist, um dann schnell der nächsten Generation Platz zu machen.
Sie bevorzugen diesen Weg, weil die frühere Langlebigkeit andere Konflikte mit sich brachte. Die Menschen hatten mehr Zeit, die Situation zu analysieren, in der sie sich befanden. Sie modifizieren den Menschen und formen ihn so, dass er für sie nützlich ist, ohne dass es zu Konflikten kommt. Die Idee ist immer, den Zyklus zu erfüllen, der natürlich genannt wird, um den nächsten Reset zu ermöglichen.
Heißt das, dass sie unsere Lebensspanne verkürzen?
Das ist genau das, was ich meine. Wir in der Ahnenrepublik leben dreimal so lange wie ihr, weil es keine solche Veränderung in unserem Körper gibt. Aber sie haben es kürzlich versucht. Sie wollen zuerst unser Leben verkürzen, um ihre Kontrolle zu erhalten.
Butler unterbrach mich mit einer Blaupause in der Hand und begann erneut Fragen zur Kriegsstrategie zu stellen.
Ich konnte die Situation nicht ganz verstehen. Es war alles so verwirrend und löste eine solche Wut in mir aus, dass es schwer zu verarbeiten war. Ich glaube, in diesem Moment dachten wir alle dasselbe. Die Männer fragten sich gegenseitig, analysierten und versuchten es zu verstehen. Die Wächter verkürzten unser Leben und machten es unglücklich. In diesem Moment begriff ich, dass es in den bekannten Ländern keine Freiheit in irgendeiner Form gab. Wie könnten wir unser Volk von dieser perversen Macht befreien? Wie konnten wir einem Feind den Krieg erklären, von dem wir nichts wussten? Und wie war der Mensch ohne diese üble Kontrolle?
Die Antwort lag direkt vor meinen Augen. Absoluter Wohlstand herrschte unter uns in jedem Jungen und jedem Mädchen, die frei über die Felder liefen, wo ihr Leben bis zu ihrem hohen Alter, vielleicht mit 240 oder 250 Jahren, glücklich und sorglos zu sein schien. Wie weise konnte ein Ältester der Republik dann sein? Wie frei war ein Kind, das dort geboren wurde? Wie viel Böses existierte in jedem von ihnen ohne die verfluchte Kontrolle der Wächter?
Wir erreichten die Hauptstadt mit dem Namen El Arca, die Arche, in der vorgeschriebenen Zeit. Es gab keine Verzögerungen, abgesehen von unserer Verspätung von 1 oder 2 Minuten. Die Türen öffneten sich und wir stoppten auf einer Plattform, auf der alles mit einer Art Kristall bedeckt war. Wenn die Szenerie zu diesem Zeitpunkt bereits unerklärlich war, wird der Hörer verstehen, dass ich keine weiteren Worte hinzufügen kann, um es angemessen zu beschreiben. Das sind die Momente, in denen ich bedauere, nicht als literarische Größe geboren oder ausgebildet worden zu sein, aber ich versichere Ihnen, dass wir an diesem Tag den schönsten Sonnenuntergang erlebten, den man in seinem Leben haben kann. Es gab nie zuvor gesehene Strukturen, die den Himmel berührten, neben Hunderten von fliegenden Rädern, die wie 2 Räder aussahen, die sich mit einem anderen Material zu einer Kugel verbanden, die 1 oder 2 Passagiere tragen konnte. Es war einfach herrlich anzusehen. Ein weiteres beeindruckendes Detail war, dass trotz des Anblicks der größten, am stärksten beleuchteten und vollsten Stadt von allen kein Lärm zu hören war. Alles geschah in absoluter Stille.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.